Es wird schlimm, meine Damen und Herren.
Das sind die aktuellen Bilder vom beginnenden Unwetter. Schnee in größeren Höhen vom Arlberg und von Kärnten. Aber der Schnee, der kommt bald viel, viel weiter runter.
Und unten, da wird's schütten. Die Feuerwehren von Tirol bis ins Nordburgenland sind in Alarmbereitschaft. Die Pegel der Flüsse, die werden schon genau beobachtet, was da auf uns zurollt.
Aber trotz der schlechten Aussichten wünschen wir beide Ihnen einen schönen Abend und freuen uns, dass Sie einschalten.
Aufgrund der angespannten Wetterlage in Österreich haben wir unser Programm geändert. Sie sehen also eine Puls24-Sondersendung zum wahrscheinlichen Katastrophenunwetter am kommenden Wochenende.
Die große Frage ist nur, was kommt da in den nächsten Tagen tatsächlich auf uns zu? Welche Regionen sind besonders betroffen? Was zahlt eigentlich die Versicherung bei möglichen Schäden, die entstehen können? Und wie können Sie selbst Vorkehrungen treffen?
Und all das, meine Damen und Herren, das sehen Sie in der nächsten Stunde in unserer Sondersendung. Wir starten gleich mit einem Lokalaugenschein in Niederösterreich, dort, wo es besonders schlimm wird. Für Puls 24 berichtet dort Carla Marquez schon den ganzen Tag und jetzt gerade aus Tulln. Carla, worauf muss man sich denn einstellen entlang der Donau?
Ja, also ich stehe ja eben, wie du es angesprochen hast, hier in Tulln. Und in Tulln haben sie schon besondere Maßnahmen ergriffen vor einer längeren Zeit. Es gibt hier einen Hochwasserschutz, der zum Beispiel beim Tullner Feld im Norden aufgebaut worden ist, über 100 Kilometer weit reicht und eben ein paar Schleusen hat, die Wasser durchlassen können, die aber geschlossen werden können, wenn es eben zu Überflutungen kommen sollte. Der Hintergrund ist eben, dass es hier 2002 und 2013 extreme Überflutungen gegeben und da hat man eben vorsichtig sein wollen, dass das nicht noch einmal passiert. Bestimmte Gebiete also, die da gut geschützt werden, aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo es vielleicht noch nicht so ausgearbeitet ist, dieses ganze System. Meine Kollegin Dori Bauer, die ist ja heute schon in Spitz an der Donau gewesen, ich bin in Dürnstein gewesen, in der Nähe von Krems und da gibt es zum Beispiel Mauern, die müssen hochgefahren werden oder aufgebaut werden. Also da gibt es schon einige Bereiche, da müssen vorrangig die Feuerwehren, aber eben auch Bundeswehr und andere Einsatzkräfte sich jetzt besonders bereit machen, weil es in den kommenden Tagen dazu kommen könnte, dass sie da halt eben doch nochmal sehr, sehr viel im Einsatz sind. Und ein großes Problem, was mir gesagt worden ist, als ich zum Beispiel mit der Feuerwehr geredet habe, das ist, dass es so schwer vorhersehbar ist, ob sie jetzt vielleicht nicht arg sein wird oder vielleicht doch wirklich zu massiven Überflutungen kommen könnte, weil ja ein Tief aus Italien kommt und das könnte womöglich ein bisschen mehr über Ungarn Richtung Polen ziehen, könnte möglicherweise aber eben auch sehr stark Österreich betreffen. Das heißt, man ist hier quasi konstant in Alarmbereitschaft und schaut sich da halt eben die ganze Zeit an, wie entwickelt sich das weiter, wird es schlimmer oder bleibt es mehr oder weniger noch unter Kontrolle?
Carla, wird denn die Bevölkerung da auch irgendwie gewarnt oder wissen dort viele Menschen auch aus früheren Katastrophen, wie schlimm es werden könnte und was sie jetzt zu tun haben?
Ja, ich war fast überrascht, wie wir angekommen sind. Da sind einige noch herumgewandert, zwar mit Regenschirm im Gepäck, aber sie haben nicht wirklich beeindruckt vom Wetter erschienen. Manche sind sogar noch Fahrradfahren gegangen. Grundsätzlich hört man hier auch immer wieder, die Menschen, die kennen das schon. Und natürlich ist zwar der Schreck von vergangenen Hochwassern da, aber man hat eben auch sehr viel aus der Vergangenheit gelernt. Das ist zum Beispiel eben auch etwas, was mir die Rettungskräfte gesagt haben, Panik, die herrscht hier nicht, weil man schon so viele Vorfälle hatte, dass man sich gut darauf vorbereiten kann und dass man ganz eingefahrene Systeme hat. Wer macht was? Wer muss wohin? Wo muss was aufgebaut werden? Die Bevölkerung, die weiß natürlich eben auch Bescheid. Und was mir gesagt worden ist von Seiten der Einsatzkräfte, was sie eben der Bevölkerung nahelegen, was sie machen sollen, ist, wenn jemand eine Kellerwohnung hat, eine Wohnung im Erdgeschoss, dann vielleicht schon einmal langsam sich vorbereiten. Es besteht nämlich natürlich die Möglichkeit, dass evakuiert werden muss. Vielleicht auch seine Dokumente beisammen haben, falls man in ein Zentrum evakuiert werden muss, um sich eben ausweisen zu können oder sonst Verwandten, Freunden Bescheid geben, zu denen man fährt. Das ist eben für die Leute, die hier wohnen, nichts Neues. Aber man hofft natürlich, dass es nicht allzu viele Schäden geben wird. Weil nur weil man sich selber in Sicherheit bringen konnte, heißt das natürlich nicht, dass man nicht befürchtet, dass es doch auch massive Sachschäden geben wird. Das ist etwas, das hat man in der Vergangenheit erlebt und davor hat man natürlich schon Angst.
Ja, danke Carla. Und wie genau wird sich das abspielen in Österreich aus heutiger Sicht? Wir schalten in die Puls24-Wetterzentrale Meteorologin Caro Eibel.
Ja, Caro, der September gilt doch eigentlich als eher regenarmer Monat, nicht so aber dieses Jahr. Denn allein in den nächsten 4 Tagen fällt er das Vierfache wie in einem ganzen Durchschnittsseptember an Regen. Worauf müssen wir uns denn da jetzt tatsächlich in den kommenden Tagen einstellen?
Ja, es kommen tatsächlich wirklich große Regenmengen zusammen. Das ist nicht wie bei einem Gewitter, wo jetzt wirklich in kurzer Zeit da viel Regen aufeinander kommt, sondern es ist eben tagelang, wo es durchregnet. Und damit summiert sich das von Tag zu Tag immer mehr auf. Und da können dann eben um die 200 Liter, in Spitzen sogar noch deutlich mehr, zusammenkommen. Das ist eben wirklich viel zu viel, was normalerweise im September gar nicht so üblich ist.
Und wo in Österreich wird es so besonders schlimm werden? Wo ist die derzeit größte Überschwemmungsgefahr?
Also so hundertprozentig kann man es noch nicht sagen, weil das da auch davon abhängt, wie genau das Tief zieht. Aber momentan hat die Geosphere für den Nordosten die größte Gefahr ausgerufen. Das heißt, vor allem in Niederösterreich, wie in dem Burgenland, da besteht hohe Gefahr, dass es hier Überschwemmungen gibt, große Regenmengen und enorme Regenmengen zusammenkommen. Generell kann man aber sagen, dass es an der gesamten Alpen-Nordseite, etwa von den Kitzbüheler Alpen bis ins Weinviertel, da wirklich sehr eine brisante Wetterlage auf uns wartet mit großen Regenmengen. Und da können dann eben Muren entstehen, Hangrutsche, es kann zu Überflutungen kommen auf Dauer und eben auch in den Bergen kann es zum Schneebruch kommen.
Aber wie kommt es denn jetzt überhaupt zu dieser Wetterlage?
Also diese Wetterlage entsteht durch ein Tiefdruckgebiet. Das Tiefdruckgebiet wirbelt da über Europa und schickt eine Kaltfront Richtung Mittelmeer. Über dem Mittelmeer, das ist noch recht warm, da entsteht dann ein Italien-Tief. Das gibt's recht häufig, aber in dem Fall, dieses Italien-Tief ist eben richtig giftig, saugt sich da im Mittelmeer nochmal sehr, sehr voll mit dem warmen Wasser und ladet einfach alles über Österreich ab.
Aber dieses Tief kommt aus Italien, haben wir jetzt gehört. Das liegt ja bekanntlich südlich von Österreich. Dennoch trifft das Italien-Tief auch nördlich auf Österreich. Wie funktioniert das?
Also bei Italien-Tiefs kommt es immer darauf an, wie sie weiterziehen. Also sie entstehen eben immer über Italien und dann gibt es verschiedene Zugbahnen. In dem Fall heißt die Zugbahn eine 5B-Wetterlage. Das bedeutet, dass das Tief bei Italien zuerst mal sich hier vollsaugt, hier zuerst einmal Niederschlag bringt und dann aber weiterzieht Richtung Nordosten. Und wir sehen es recht gut bei der Niederschlagsanimation, den größten Niederschlag dann eben hier bringt, wenn es sich eindreht. Das heißt, ausgerechnet im Nordosten, generell an der Alpen-Nordseite. Das kann man sich dann vorstellen, das kringelt sich ein und schaufelt eben die nasse Luft weit über den Osten Europas wieder zurück nach Österreich.
Das sind Wetterlagen, die haben wir schon öfters gehabt, alle paar Jahre mal, manchmal schwer, so wie jetzt und manchmal nicht so schwer. Aber diesmal kommt noch was dazu, die Alpen bremsen natürlich die Wolken wie immer, aber es kommt extreme Kälte dazu, es ist jetzt Mitte September. Warum wird es denn so gleich so kalt, dass in den Voralpen ein Schneechaos ausbrechen könnte?
Ja, das hängt tatsächlich zusammen. Das liegt nämlich daran, dass wirklich die kalte Luft vom hohen Norden Europas da weit in den Süden trifft. Das war eben diese Kaltfront, die da kommt und die bringt wirklich eiskalte Luft bis zu uns und damit sinkt eben die Schneefallgrenze so weit ab heute schon auf 1400 Meter in der Schnee und morgen geht es sogar noch weiter runter, so auf 800 Meter. Also da kommen wirklich große Schneemengen auch zusammen. Ist aber zum Teil auch gut, denn der Schnee, der speichert den Niederschlag, zumindest in einigen Regionen und auf den Bergen, dass es nur langsam nach und nach kommt.
Gibt es auch eine Sturmwarnung in den nächsten Tagen?
Also tatsächlich ab morgen kommt der Wind und der Sturm wird immer kräftiger. Wir haben da Böen so um die 70, 80 km/h, aber es können vor allem auf den Bergen und in höheren Lagen auch Böen über 100 km/h kommen. Das heißt auch da, der Sturm, der macht da zusätzlich noch eine Verschärfung. Vor allem dann mit dem Schnee ist es eher eine angespannte Wetterlage.
Einige Hydrologen, die sagen ja bereits ein Jahrhunderthochwasser bevor. Dürfte das ein recht seltenes Wetterphänomen sein, das wir jetzt erleben?
Ja, es ist tatsächlich so, diese Wetterlage, die sieht man nicht so häufig als Meteorologin. Die kommt nur selten vor, vor allem, dass sich die Modelle so einig sind, dass so große Regenmengen da zusammenkommen. Die Spitzen werden da eben bis zu 300, stellenweise sogar 400 Liter gerechnet. Das ist schon enorm. Das erlebt man wirklich nicht alle Tage. Und wenn das dann wirklich so kommt und die Modelle und die Prognosen genauso bleiben, das heißt, das Gewitter, das Tief so zieht, wie wir uns das momentan erwarten, dann kann das eben zu Hochwasser führen, auf kurz oder lang. Werden da auch die größeren Flüsse dann reagieren? Die kleineren Flüsse, die reagieren natürlich deutlich schneller.
Weil du gesagt hast, Caro, dass sich die Wettermodelle einig sind. Zunächst waren sie sich ja einig im Laufe dieser Woche, am Anfang jedenfalls, dass es auch für Bayern und Teile des Osten Deutschlands Wetterwarnungen gegeben hat. Das scheint jetzt aber abgesagt. Könnte sich auch diese prekäre Wetterlage in Österreich vielleicht auch noch in letzter Minute ändern und das Tief zieht doch noch an uns vorbei, entweder im Osten oder doch wieder im Westen?
Also gänzlich bestimmt nicht. Also was ganz schon mal abgesichert ist, natürlich der morgige Tag, und morgen kommt ja schon im Nordosten. Ne? Wie sich es dann genau weiterentwickelt, also vor allem am Samstag, Sonntag, das ist noch nicht ganz klar. Das heißt, ob es dann wirklich weiter Richtung Nordosten abzieht oder sich noch einmal über Österreich einkringelt, das ist noch nicht ganz klar. Aber dass wir große Regenmengen bekommen, da werden wir kaum davon abkommen. Die Frage ist nur, welche Regionen sind denn wirklich konkret betroffen? Das könnte sich noch um einige Kilometer verschieben. Denn wenn das Tief eben ein bisschen weiter nordöstlich oder doch ein bisschen weiter westlich betrifft, dann können die Regionen, die am schlimmsten betroffen sein, einfach doch noch ein bisschen variieren.
Und wann wird es jetzt endlich wieder besser werden?
Wichtigste Frage.
Wichtigste Frage, und auch da habe ich eine Karte nochmal dazu gebracht. Tatsächlich, es geht langsam bergauf. Also wir müssen da mal übers Wochenende drüber kommen. Auch der Sonntag noch ziemlich kräftig. Auch am Montag in der Nacht auf Dienstag. Dann aber wirklich sollte es langsam besser werden. Das heißt, in der neuen Woche wird der Regen Schritt für Schritt weniger und auch die Temperaturen gehen nach oben. Wird dann spannend, wie sich das Ganze weiterentwickelt und was dann auch mit dem Schnee passiert, der jetzt dann noch fällt.
Vielen Dank, Caro Eibl. Wir haben es gehört, es wird also sehr, sehr ernst in den kommenden 3 Tagen und damit natürlich auch besonders für die Feuerwehren und den Zivilschutz im Land.
Und bei uns im Studio, da begrüßen wir jetzt unter anderem Thomas Hauser, Landesgeschäftsführer des Zivilschutzverbands Niederösterreich. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Gerne.
Und auf der anderen Seite haben wir Richard Berger, Sprecher des Bundesfeuerwehrverbands. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke, dass Sie Zeit haben.
Danke auch.
Herr Hauser, ich würde gerne die erste Frage gleich an Sie richten. Gibt es denn jetzt schon eine Zivilschutzwarnung für die kommenden Tage? Wird es eine geben? Wie stufen Sie die Gefahr ein?
Es gibt natürlich Warnungen im Sinne von Verschriftlichungen und Meldungen, die die Gemeinden auch sozusagen zu Vorbereitungsarbeiten jetzt in dieser Phase schon bewegen. Ja. Aber jetzt eine Zivilschutzwarnung im Sinne von einem Sirenensignal oder so ist derzeit, zumindest ich habe vor circa einer Stunde die Landeswarnzentrale in Niederösterreich verlassen, da war noch kein Signal ausgelöst.
Kann natürlich in den nächsten Tagen passieren. Es waren jedenfalls schon sehr viele Behörden vor Veränderungen und vor großen Folgen des Hochwassers. Die ÖBB zum Beispiel haben sogar extra einen Tweet, einen Ex-Post ausgesendet. Heftige Niederschläge werden in Österreich erwartet, in ganz Österreich nämlich. Verschiebt nicht dringende Zugreisen, und das kann man dann noch umtauschen in den Zeitraum. Also man soll zu Hause bleiben. Jetzt sind Sie zuständig für Niederösterreich. Soll man dort möglichst daheim bleiben? Am Samstag, am Sonntag, am Montag?
Definitiv. Also wenn uns die Wetterlage, die uns jetzt auch bekannt ist, bringt ja nicht nur den Regen, sondern auch durchaus Sturmspitzen. Und da ist unsere Empfehlung ganz klar, in diese Richtung wirklich den Aufenthalt im Freien zu meiden, in den Häusern zu bleiben, unnötige Aufenthalte wirklich auch dann zu verschieben. Und auch, und das war in der letzten Phase auch sehr oft der Fall, Veranstaltungen im Freien, vor allem in Zelten und solche Sachen, dann auch im Sinne der Sicherheit der Besucherinnen und Besucher abzusagen und zu verschieben.
Es sind ja schon ganz viele auch abgesagt worden, absolut. Mittlerweile Veranstaltungen. Herr Berger, was erwartet man denn jetzt aus Sicht der Feuerwehr in den kommenden Tagen? Wie hoch schätzen Sie die Gefahren?
Also es wird nicht ohne Grund gewarnt. Wir haben eine Situation jetzt, die wir schon, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir die in den letzten Jahren schon mal gehabt hätten, dass alle Stellen unisono die höchste Alarmstufe geben, die höchste Vorwarnstufe rausgeben. Für uns als Feuerwehr ist es im Moment noch Daily Business. Für uns bedeutet es einfach nur in Bereitschaft sein, so wie wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit 4.400 Freiwilligen und 6 Berufsfeuerwehren eh immer sind. Es ist von Vorteil, dass es in Richtung Wochenende geht. Damit haben wir als freiwillige Feuerwehrmitglieder den Vorteil, dass wir uns keinen Dienstfreitag nehmen müssen. Also wir müssen uns keine Dienstfreistellung irgendwo holen oder einen Urlaubstag nehmen. Wir hoffen, dass es glimpflicher ausgeht als die Vorhersagen behaupten.
Auch interessant, weil die meisten Menschen in Österreich, wenn sie sich denken, warum genau am Wochenende,
ja,
wo ich frei habe.
Wer sagt, dass sie mir leistungsfähig
sind. Aber es ist tatsächlich wichtiger. Dann wichtiger. Ja, wollte ich auch gerade sagen, dass es eben für die Feuerwehr vereinfacht wird. Viele Menschen haben ja schon schwere Unwetter überstanden. Das ganz große eben vor 11 Jahren, wir erinnern uns, in Oberösterreich und in Schärding ist man da 2013 dran gekommen und rechnet jetzt wieder mit schweren Hochwässern.
Gerade jetzt heute, wenn man das so mitkriegt, jetzt mit diesen Wetterprognosen, die da sind, da hat man dann unheimlich Schiss eigentlich. Und tut fast jede Stunde wieder schauen, gibt es neue Nachrichten, wie entwickelt sich das Ganze, was sagen andere dazu, sind die auch so eingestellt wie mir, wer tut schon Ausrahmen oder was passiert dann?
Ja, genau mit diesen Vorbereitungen, mit denen sich die Menschen beschäftigen, werden wir gleich sprechen. Es gibt auch eine Empfehlung des Versicherungsverbands, wie man sich auf Starkregen in Österreich vorbereiten kann.
Dann kann man sich überlegen, was kann man als Einzelner machen. Das sind manches Mal sehr einfache Dinge. Ist die Dachrinne sauber vor so einem Wochenende wie diesem oder ist die voll mit Laub? Sind die Abflüsse in Ordnung und so weiter? Das sind eher Kleinigkeiten und triviale Dinge, die natürlich keine Wunder wirken, aber kleinere Schäden verhindern können. Ansonsten kann man, wenn man Haus baut, schauen, wo baut man? Ist das ein gefährdetes Gebiet? Wie baut man? Welche Baumaterialien verwendet man etc.? Ja, ist manches ist es ganz einfach. Das Wasser kommt ja nicht immer in Meterhöhe daher, sondern vielleicht nur in 10 Zentimeter. Und dann kann es schon helfen, wenn eine kleine Stufe, eine kleine Schwelle oder ein dichtes Kellerfenster, wann das geht, und dass das Wasser nicht in den Keller rinnt. Das sind oft einfache Dinge, aber gegen die großen Fluten, die man befürchtet, ist es natürlich, hilft das auch nichts. Ja. Da ist dann wieder die öffentliche Hand gefordert.
Ja, und vielleicht auch doch noch private Vorsorge, Hauser. Wie sieht denn das aus? Was kann man denn machen, wenn es mehr wird als diese erhofften 10 Zentimeter vielleicht?
Ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was hier gerade gesagt worden ist. Also verschiedenste Maßnahmen für den einzelnen Haushalt, wie eben die Dachrinne sauber zu halten oder auch dann die Rückstauklappe zu kontrollieren. Denn es ist ja nicht jeder Bereich, der dann, wo der Keller geflutet ist, wirklich ein Überflutungsgebiet, sondern sehr oft kommen diese Wassermassen dann auch über das Kanalsystem.
Das drückt dann hinein in die Häuser.
Genau. Und da ist es schon sehr wichtig, dann bei so einer Prognose jetzt wieder zu kontrollieren, ist meine Rückstauklappe in Ordnung, funktioniert die oder ist die vielleicht verlegt und damit auch nicht funktionstüchtig.
Soll man sich da um Sandsäcke oder Wasserpumpen auch jetzt bemühen, wenn man hört, es wird möglicherweise sehr dramatisch?
Also es gehört meines Erachtens nach oder unseres Erachtens nach als Zivilschutzverband definitiv zum krisenfesten Haushalt dazu. Wenn ich im Überflutungsgebiet zu Hause bin, wenn ich weiß, diese Gefahr kam mir drum, dann gehört zu den Lebensmitteln, zu einer Flüssigkeitsbevorratung, zu den Medikamenten, aber auch der Sandsack dazu. Ja? Eben dann kurzfristig dann bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aufzutauchen und zu sagen, ich brauche jetzt 20 Sandsäcke, ist eigentlich nicht das, was wir uns wünschen im Sinne der Eigenverantwortung.
Das ist jetzt auch gleich meine nächste Frage, weil wenn man vielleicht nicht so gut vorgesorgt hat und es ist am Sonntag und es hat alles zu, ist da die Feuerwehr schon noch ein bisschen dafür verantwortlich oder kann man, oder Anlaufstelle, um es besser auszudrücken, für Personen, die da eben Material brauchen könnten?
Verantwortlich nein. Anlaufstelle leider ja. Wir haben hier sehr oft den Fall, dass dann Menschen uns fragen, wo kriegen wir die Sachen her? Habt ihr da nicht etwas? Wir haben zum Teil natürlich Sandsäcke, Materialien gelagert bei uns, die wir aber für den Einsatz, für den Akuteinsatz brauchen, wenn wir irgendwo etwas sichern müssen. Ich kann jetzt nicht für alle 4.400 freiwilligen Feuerwehren sprechen, weil ich nicht alle Lagerstände kenne. Es gibt in der einen Feuerwehr mehr, in der anderen Feuerwehr weniger. Manche haben es auf Gemeindeebene organisiert. Da sind die Bürgerinnen und Bürger bitte selbstverantwortlich, dass sie sich schlau machen in ihrer Gemeinde. Wie sieht's aus? Wo bekomme ich etwas im Fall des Falles her? Die Feuerwehr kann, wenn dann wirklich die Wassermassen kommen, nicht überall gleichzeitig sein. Wir müssen dann ähnlich wie bei einem Massenanfall von Verletzten eine Triage machen. Das heißt, wir schauen uns an, wo sind die wichtigen Hotspots, wo können die Feuerwehren schnell helfen und sinnvoll helfen. Und wenn irgendwo 4 Zentimeter Wasser im Keller sind, dann wird das wohl etwas dauern, bis wir dorthin kommen.
Weil wir sprechen auch gleich dran, wann man die Feuerwehr zu rufen hat, wenn es dann wirklich soweit ist. Vorher noch kurz, Herr Hauser, Sie waren in Ihrer Heimatgemeinde in Hadersdorf selbst Betroffener von der großen Flutkatastrophe, die es gegeben hat 2002 beim Kamphochwasser.
Ja.
Kann das wieder sein? Damals waren ja die Stauseen so voll.
Also kann wieder sein, das kommt jetzt definitiv auch auf die Niederschlagsmengen an. Und momentan würde ich jetzt mal sagen, die Prognosen setzen hier ein positives Zeichen, dass es nicht in diesem Ausmaß kommt. Und ich wünsche es mir auch bei Gott nicht. Ja. Dieses Ereignis war natürlich auch geprägt durch ein immer wiederkehrendes Wetterphänomen, das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nicht abgezogen ist, sondern dann immer wieder über die gleichen Gebiete sich mehr oder weniger entleert hat und die Wassermassen dadurch aber nicht weniger geworden sind. Ja. Ich hoffe sehr, dass sich das in der Form nicht so ergibt und dass auch dieser Zeitraum, wo man sagt, jetzt der Regen fällt doch in einem längeren Zeitraum und hat dadurch auch andere Möglichkeiten als eben kurzfristig dann durch sogenannte Starkregenereignisse.
Jetzt haben wir ja heuer doch schon einige Unwetter auch in Österreich erlebt. Die Feuerwehr ist ordentlich drangekommen, war da viel im Einsatz. Diesmal kann aber tatsächlich flächenhaft ein sehr, sehr breiter Streifen erneut betroffen sein von den Unwettern. Mindestens von Salzburg bis Bratislava, zumindest ist da von den Meteorologen die Rede. Wie können sich also Feuerwehren auch auf eine derart große Fläche vorbereiten, um überall zu sein und überall zu helfen?
Wir haben durch unser System der Ehrenamtlichkeit, wie schon erwähnt, das dichteste Netz von Feuerwehren, das ich kenne. Wir haben den großen Vorteil, dass nicht überall am Berg Hochwasser kommen wird. Wir haben ein System, das nennt sich Katastrophenhilfsdienstzüge, die dann eben nachalarmiert werden können, die verlegt werden können in großer Zahl in die betroffenen Gebiete. Das heißt, die Bezirke können sich untereinander hier unterstützen. Sollte das alles nicht gehen, gibt es immer noch den European Civil Protection Mechanism. Das heißt, wir können über Brüssel dann von Nachbarländern Hilfe anfordern, wie es zum Beispiel Deutschland getan hat beim Hochwasser im Ahrtal.
Jetzt stellt sich auch die Frage, wie können wir denn alle auch ein bisschen mithelfen, damit wir die Feuerwehren nicht auch noch zusätzlich belasten? Also können Sie da vielleicht unseren Zusehern und Zuseherinnen auch ein paar Tipps geben, wie man sich vorbereiten kann?
Ja, also ich kann nur das sagen, was Herr Hauser schon gesagt hat. Der krisensichere Haushalt ist hier ganz, ganz wichtig, sich selbst vorzubereiten, seine eigene Gegend zu kennen, zu wissen, ob man in einem Hochwassergebiet lebt oder nicht. Wenn man weiß, dass es hier ein Oberflächenwasser gibt, also Regenwasser, das nicht leicht ablaufen kann, dass man sich eben hier dementsprechend Sandsäcke vielleicht anschafft. Man hat ja noch einen Tag Zeit, in den Baumarkt zu gehen und etwas zu kaufen, aber Hamsterkäufe sind nicht notwendig. Ja, so schlimm wird es hoffentlich nicht werden. Es wäre natürlich auch sinnvoll, dass man eben die Feuerwehr nicht gleich holt, wenn nur ein bisschen Wasser eindringt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man, wenn man unbedingt helfen möchte der Feuerwehr, dass man sich hier in eine Organisation begibt, die das Ganze koordiniert. In Niederösterreich gibt es hier vom Zivilschutzverband etwas, österreichweit haben wir vom Roten Kreuz das Team Österreich, wo eben Hilfe organisiert werden kann. Und wenn dann die Feuerwehr tatsächlich Unterstützung braucht, wird die dann koordiniert angefordert. Einfach irgendwo in ein Einsatzgebiet zu kommen und zu sagen, ich bin hier, ich möchte helfen, das gefährdet sie selbst und blockiert ein paar Einsatzkräfte. Wir müssen dann
schauen. So gut gemeint ist natürlich.
So gut gemeint ist natürlich, ja. Und wir sind auch froh, dass es Leute gibt, die dann sehen, dass Hilfe notwendig ist. Wenn Sie so jemand sind, der hier gerne mithelfen kann, die Freiwilligen Feuerwehren freuen sich über jedes Mitglied, einfach zum Kommandanten hingehen und sagen, ich möchte dabei sein, Anmeldeformular und
dann kann man schon helfen. Mal sehen, ob das alles gebraucht wird in diesen nächsten Stunden oder nächsten Tagen. Wir haben es in den letzten Tagen besprochen und gehört, die Handywarnung über AT-Alert, die sollte nach jahrelanger Verzögerung endlich kommen. Testlauf gibt's aber erst in 3 Wochen. Läuft das wirklich? Sind die Warnungen, wie es derzeit gibt, in Österreich ausreichend?
Also die Warnungen derzeit, glaube ich, vor allem über die funktionierenden Gemeinden als Partner der Bevölkerung. Das muss man an dieser Stelle, glaube ich, ganz klar und deutlich auch sagen, dass ja hier ein klares Säulenprinzip in der Katastrophenbewältigung gebraucht wird. Es sind einerseits die Kameraden der Einsatzorganisationen, es sind die Behörden, aber es ist auch die Bevölkerung, nämlich im Sinne der Eigenverantwortung. Ja. Und hier funktioniert natürlich die Kommunikation mit unserem neuen Warnsystem, glaube ich auch, dass wir diese Situation verbessern können, ja? Und dass wir hier noch gezielter dann und noch schneller natürlich auch Informationen im vor allem auch im Verlauf einer Katastrophe dann an den Bürger bringen.
Jetzt haben Sie gesagt, vorher gleich zu Beginn des Gesprächs, Sirenenwarnungen, die gibt es noch nicht. Es ist ja jetzt noch kein Hochwasser, aber es kommt auf uns zu und es rollt was auf uns zu. BürgermeisterInnen, die wenden sich in Social Media schon an die eigenen BürgerInnen. Hören wir kurz mal rein, was der Wörgler Bürgermeister da gesagt hat, Michael Riedhardt.
Von morgen Donnerstag bis einschließlich Sonntag soll ergiebige Regenmassen auf Wörgl und die Umgebung niederfallen. Wir wissen, wir haben erst vor einigen Wochen mehrere Überflutungen gehabt, wo Keller, Gärten, alles mögliche überflutet war. Deswegen eine besondere Vorsicht. Aufgrund dieser Situation möchte ich euch auch hinweisen darauf, dass unser Bauhof 24/7 bis einschließlich Sonntag für euch geöffnet hat. Dort haben wir ausreichend Sandsäcke für euch. Da haben wir Sand, da haben wir Schotter, damit ihr euch selber schützen könnt vor drohenden Überflutungen oder Überschwemmungen, vor eurem Garten, vor eurem Haus, vor eurem Keller.
Da gibt es natürlich sehr viele regionale Gebietskörperschaften, die aufrufen, die BürgerInnen. Aber jetzt frage ich Sie, Herr Hauser, als Zivilschutzverband Verantwortlicher, sollte das nicht größer organisiert werden? Eine größere Warnung, eine Pressekonferenz, eine offizielle Aussendung vielleicht des Landes, dass das ein bisschen breiter wird, anstatt nur jeweils von kleinen Gemeinden abhängig zu sein, wie sich die da gerade zufällig organisieren?
Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, was natürlich auch in der Informationsarbeit dann in die andere Richtung oder in die falsche Richtung gehen kann. Nämlich bei jeder möglichen Prognose hier großartig zu warnen. Wir haben das Problem, dass wir vor allem in der Wettervorhersage ja nicht punktuell sagen können, wo trifft es ein. Und Sie müssen sich auch vorstellen, wenn ich heute als Bürger das fünfte Mal gewarnt werde und es passiert nichts, dann bin ich auch geneigt, beim sechsten Mal keine Vorbereitungen mehr zu machen. Und auch hier muss man, glaube ich, mit dem Werkzeug Warnung sehr vorsichtig umgehen. Es nicht auszureizen, sondern es wirklich ganz gezielt einzusetzen. Und da glaube ich, dass wir eben auch mit dem Ansprechpartner Gemeinde auf einem sehr guten Weg sind. Aber nichtsdestotrotz sind die Bezirkshauptmannschaften nicht untätig. Es ist das Land nicht untätig. Diese Stäbe kommen zusammen, koordinieren. In unserem Fall sind wir in diesen Stäben vertreten und ja, das ist halt oft auf Brot, das im Hinterzimmer verdient wird, ja, und nicht so oft gesehen wird.
Würden Sie dem auch zustimmen?
Absolut. Es ist für uns als Feuerwehr auch sehr schwierig, diesen Grad zu beschreiten. Wann geben wir als Feuerwehr eine Warnung raus? Wann informieren wir? Wie machen wir das?
Man kann man nicht sagen, better safe than sorry, also besser, man warnt vielleicht einmal zu viel, als im Nachhinein dann, ui, da hätten wir vielleicht schon warnen
ja,
sollen.
Ja, das ist richtig, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir haben es bis jetzt, und da klopfe ich jetzt mal auf Holz, bis jetzt noch jedes Mal richtig erraten und rechtzeitig gewarnt und informiert. Die Schwierigkeit ist auch, dass man eben hier versucht, dem Panik niedrig zu halten, also keine Panik zu schüren, den Leuten auch Zuversicht zu vermitteln. Die Feuerwehr ist 24 Stunden bereit, 7 Tage die Woche. Wir sind immer da und wenn es doch einmal nicht gewarnt wurde und wir werden gebraucht, dann sind wir unter 122 trotzdem erreichbar.
Nochmal zusammengefasst, Herr Berger, was sollen die Menschen tun zur Vorbeugung für die nächsten Tage? Ein paar kleine Schritte.
Ich würde empfehlen, auf den eigenen Haushalt zu achten, krisensicher zu werden. Wenn ich in einem Hochwassergebiet lebe oder in einem Bereich lebe, wo ich damit rechnen kann, dass das Regenwasser nicht abfließen kann, mir hier vielleicht den einen oder anderen Sandsack zulegen, damit ich hier eine kleine Barriere bauen kann. Wir haben es ja auch schon gehört vom Versicherungsverband. Oft reicht eine kleine Schwelle, 5 Zentimeter, damit nicht der Keller überflutet wird. Sollte es Sie treffen und Sie sind dann eben in der Situation, dass eben Sie im Hochwassergebiet einen Schaden haben. Zuerst mal, wenn es ein paar Zentimeter sind, selber aufwaschen. Wenn es wirklich heftig ist, dann uns rufen und auf keinen Fall bitte irgendwo in die Nähe von Hochwasserbereichen gehen. Auch wenn es noch so spannend ist und schön ist, dem Hochwasser fernbleiben. Wir haben es schon erlebt, 2013 zum Beispiel, dass sich dann Menschen mit dem Schlauchboot in die Donau werfen, weil es so lustig ist. Bitte auch das vermeiden. Auf keinen Fall selber gefährden und auch Spaziergänge durch den Wald und durch den Park eher auslassen.
Das heißt, weil natürlich auch der Sturm dazukommt an diesem Wochenende, laut Prognosen jedenfalls.
Aber das heißt, am meisten hilft mir der Feuer, wenn man einfach zu Hause bleibt und gut vorbereitet ist und keinen Blödsinn macht, wenn ich das kurz so zusammenfassen darf. Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Hauser, und zwar, wann würde denn Zivilschutzalarm überhaupt ausgerufen werden?
Ja, ab dem Zeitpunkt, wo jetzt beispielsweise Stände dieses Warnziel, es gibt ja auf den Gemeinden dann diese Katastrophenschutzpläne, die ja auch Maßnahmenpläne vorgesehen haben. Und wenn hier diese Warnwerte erreicht werden, dann wird natürlich auch eine Warnung über Zivilschutzsignal ausgesprochen. Warnung, 3 Minuten dauert dann, wo man noch immer sagt, okay, komm, bereit dich vor oder verlass dieses Gebiet jetzt. Es ist sozusagen im Anmarsch, ja. Bis hin zur Alarmierung, das wären so klassische Bereiche. Wenn jetzt Flüsse über die Ufer treten, wenn jetzt genau solche Gebiete gefährdet sind. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Gesundheit und Leben unserer Bürgerinnen und Bürger gefährdet sind, dann müssen wir diese Sirenensignale natürlich auch auslösen.
Sie beide sind jedenfalls bereit. Vielen Dank, und wir entlassen Sie jetzt natürlich in den Dienst, der möglicherweise an dem Wochenende stressiger wird. Thomas Hauser, vielen Dank für den Besuch und Richard Berger. Danke, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Ja, und Sie haben es schon gehört, es kann durchaus sein, dass es hier eben auch zu Versicherungsschäden in Österreich kommt, und auch der Versicherungsverband, der österreichische, warnt hier bereits.
In der Haushalts- und Gebäudeversicherung sind in der Regel Sturm- und Hagelschäden voll versichert im Rahmen der Versicherungssumme. Für Schäden durch Wasser, Hochwasser, Starkregen, Vermurungen gibt es von den meisten Anbietern eingeschränkte Versicherungssummen zwischen 15.000 und 15.000 Euro.
Das heißt, komplett gegen Hochwasser kann ich mich jetzt nicht versichern lassen? Also wie schaut das genau aus?
Im Augenblick wird am Markt de facto keine vollinhaltliche, vollumfängliche Hochwasserversicherung angeboten, vielleicht in Einzelfällen. Aber grundsätzlich gibt es hier eine gewisse Deckungslücke, das heißt einen Mangel an Versicherungsschutz. Das ist auch der Grund, warum sich die Versicherungswirtschaft seit vielen Jahren für eine allumfassende Naturgefahrenversicherung einsetzt.
Und wenn Sie sich auch unsicher sind, ob und vor allem in welcher Höhe Ihre Versicherung für etwaige Schäden aufkommt, dann fragen Sie doch am besten einfach noch einmal nach.
Wir sind, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten wieder zurück mit unserer Unwetter-Sondersendung, und dann schauen wir, wie die Krisenvorsorge in Österreich funktioniert und wo es vielleicht bereits Supermarktregale gibt, die leer gekauft worden sind. Bleiben Sie dran. Bis gleich.
Willkommen zurück bei unserer Sondersendung. Wir berichten vom bevorstehenden Hochwasser, das aufgrund der Wetterprognose ein Jahrhundert-Hochwasser werden könnte.
Ja, noch ist es nicht so weit, aber ab heute wird die Lage wohl jeden Tag kritischer, und wir haben daher unser Programm geändert. Sie sehen eine Puls24-Sondersendung.
Und hier bei uns im Studio ist jetzt Herbert Sauruck, Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Vielen Dank fürs Kommen.
Schönen guten Abend.
Herr Sauruck, wenn jetzt diese Vorhersagen tatsächlich auch eintreffen, dann wird es in den nächsten Tagen sehr, sehr ungemütlich bei uns in Österreich. In einigen Teilen sogar richtig gefährlich. Funktioniert denn das österreichische Warnsystem, so wie es jetzt aufgestellt ist, und wie funktioniert es?
Ja, das Warnsystem, haben wir gerade vorher gehört, wird erst dann ausgelöst, wenn es wirklich soweit ist. Und ich glaube, wir sind in Österreich hier gut aufgestellt mit dem Sirenensystem, jetzt noch in Probe, das Cell-Broadcasting, also dass jeder auf einem Handy seine Nachricht bekommt.
Wäre gut, wenn es das jetzt schon gäbe.
Genau, leider ein bisschen zu spät. Das, was ich ein bisschen kritisieren würde, ist, die Frühwarnung fehlt uns. Also, dass wir vorher beginnen, die Leute zu sensibilisieren, und danke, dass Sie diese Sondersendung machen und die Leute heute darauf stoßen hoffentlich, weil morgen ist Freitag und Samstag, können wir vielleicht noch Dinge einkaufen, besorgen, die man vielleicht noch nicht zu Hause hat, um vielleicht doch vorbereitet zu sein, weil die Mengen, die derzeit im Raum stehen, und ich habe gerade geschaut, vor einer Stunde von Kachelmann 300 Liter im Westen von Wien oder dann auch weiter in Niederösterreich, das ist die dreifache Menge, was vor 3 Jahren im Ahrtal die fürchterliche Katastrophe ausgelöst hat. Also es kann da durchaus zumindest auch punktuell oder in einigen Bereichen zu ziemlich schlimmen Überschwemmungen kommen. Und nicht nur neben dem Gewässer, sondern eben durch diese Menge, wenn diese sehr kurzfristig runterkommt und auf die ausgetrockneten Böden oder halt in Wien vor allem auch auf die verbauten Gebiete kommen, dann kann es da durchaus die Überschwemmungen auch im Stadtgebiet geben, wie wir es jetzt im August auch in Döbling gesehen haben.
Mit sehr viel Regen in kurzer Zeit und jetzt wird es tagelang sehr viel regnen. Sie haben es angesprochen, was wir auch schon vorher besprochen haben mit Thomas Hauser vom Zivilschutzverband. Die Warnungen, haben Sie gesagt, sollten jetzt, also nicht die Zivilschutzwarnung, aber zumindest Warnungen der Bevölkerung nahegebracht werden. Aber da hat Thomas Hauser gesagt, man soll es nicht überstrapazieren und nicht warnen und dann ist es vielleicht nicht und man gewöhnt sich daran, dass das dann eh nicht so ernst zu nehmen ist. Ist das nicht auch eine Gefahr oder was müsste jetzt konkret bei dieser Lage, wie es vorher gesagt wird, getan werden?
Also ich bin vollkommen dabei, wenn man zu viel warnt und es passiert dann nicht, stumpft man vielleicht ab. Da sind wir als Bevölkerung vor allem gefordert, jedes Mal dankbar zu sein, wenn etwas nicht eintritt, wo man vorher annehmen musste, es kann so schlimm kommen. Und da fehlt es sicher auch in unserer Sensibilität. Und dann österreichisch wird dann immer drüber geschimpft, nicht? War alles nur übertrieben. Aber ich glaube, derzeit ist wirklich die Lage ernst und wir sollten es ernst nehmen und die Chance nutzen, uns zu überlegen, was könnte das bedeuten, wo könnte Wasser in meinem Wohngebiet eindringen. Gibt es Bäche in der Umgebung, wo vielleicht irgendwas im Bach drinnen ist, aber irgendwelche Dinge, die dann das Ganze versperren könnten und dann halt die Überflutungen steigern. Und genau diese Sensibilität herzustellen, vorzubereiten und auch, wenn dann wirklich der Starkregen einsetzt, laufend beobachten und möglicherweise auch in der Nacht beobachten, kommt es zu eben lokalen Überschwemmungen.
Nur wer ist da jetzt in der Pflicht, Ihrer Meinung nach, zu warnen? Der Zivilschutzverband sagt, okay, die Sirene läuft, wenn es wirklich droht, wenn es wirklich da ist. Aber wer ist jetzt vorab, um die Bevölkerung zu informieren? Soll das mit Spots passieren, mit Pressekonferenz, mit Aussendungen, mit Radiospots?
Ja, ich denke, man muss alle Kanäle nutzen, aber ja,
das ohne... Das ist zu wenig gemacht derzeit.
Definitiv. Ne? Mhm. Also ich habe heute Nachmittag auch gesucht, gibt es Informationen, wie man sich verhalten soll. Ich habe nicht wirklich was gefunden, außer beim Zivilschutzverband Kärnten. Der hat eine sehr detaillierte Liste auf der Homepage. Die anderen haben eigentlich keine konkreten Informationen oder nur die generellen Informationen angeboten. Und ich habe jetzt am Nachmittag auch eine schnelle Information zusammengestellt und auch verteilt, weil ich sage, einfach... Ja, umschalten, wir sind jetzt nicht mehr im Normalmodus. Es ist zwar momentan noch alles normal, aber wir sollten uns ein bisschen auf den Krisenmodus einstellen, damit wir schneller umswitchen können und darauf reagieren können. Und nicht erst in der Krise, wenn schon alles schwindet oder sonst irgendwas auftritt, dann hektisch werden und dann besteht die Gefahr, dass die Panik auftritt, die sonst nicht auftritt. Panik tritt immer dann auf, wenn ich nicht mehr vernünftig handeln kann, weil ich in die Enge getrieben bin oder weil das Wasser schon bis zum Hals steht, ne?
Wer nicht unbedingt rausgehen muss, der soll zu Hause bleiben. Das haben wir jetzt heute auch schon vorher gehört von Seiten des Zivilschutzverbandes Niederösterreich und der Feuerwehr. Jetzt stellt sich trotzdem auch noch einmal die Frage, wenn eben eine Krise bevorsteht oder auch ganz prinzipiell, weil man kann ja auch überrascht werden von Krisen, was sollte ich denn immer zu Hause haben und in welchen Mengen? Weil da übertreiben es manche und manche untertreiben es da, oder?
Grundsätzlich das, was auch die Zivilschutzverbände empfehlen. Dort ist meistens Empfehlung 7 bis 10 Tage. Meine Empfehlung ist dringend 14 Tage Lebensmittel zu Hause zu haben und andere Dinge, weil es gibt auch mögliche Ereignisse, die vielleicht länger die Versorgung beeinträchtigen oder unterbrechen könnten. Wenn es eben zum großflächigen Infrastrukturausfall kommt, dann Taschenlampen sind natürlich ganz wichtig, die Kerzen auf jeden Fall weglassen, weil das eine massive Brandgefahr ist, also immer auch Brandschutz mitdenken. Dann Erste-Hilfe-Ausstattung und dann halt auch Dinge, die ich vielleicht für Kleinkinder, Haustiere und sonstige Besonderheiten brauche. Ne?
Es gibt jetzt aber schon Meldungen tatsächlich von leeren Supermarktregalen, zum Beispiel in Siljan in Osttirol. Wir zeigen ganz kurz auch noch das Bild her, das wir vorbereitet haben. Ist dieses Hamstern notwendig bzw. verständlich oder das Gegenteil?
Na, es ist vollkommen verständlich, weil wenn ich nicht vorbereitet bin, dann überreagiere ich in unmittelbarer Krisensituation. Und dann passiert genau das, dass alle gleichzeitig natürlich versuchen, möglichst viel, nicht mehr nachgedacht, vernünftig einkaufen gehen. Und das sollte eben verhindert werden. Und daher, je länger ich warte, desto eher passieren genau solche Überreaktionen. Und daher ist es wichtig, diesen Vorrat generell anzulegen und nicht erst vor einer unmittelbar drohenden Krise.
Rechnen Sie, Herr Saug, angesichts dieser drohenden Hochwasser- und vor allem auch Sturmsituation und auch Schneesituation, es kommen da drei Faktoren zusammen, auch mit großen Stromausfällen in Österreich, wenn Leitungen gekappt werden, Bäume, Äste, Sturm?
Es ist durchaus möglich. Wir haben es letzten Dezember gesehen, wo in der Obersteiermark 30 Stunden in Judenburg und Umgebung der Strom ausgefallen ist, weil eben eine große Leitung beschädigt worden ist. Und das ist derzeit im Möglichen wieder, weil eben genau diese drei Faktoren zusammenkommen. Vor allem die Bäume sind noch belaubt, das heißt, der Schnee kann dann noch mehr wirken. Und eher sollte man auch damit rechnen.
Also nicht rausgehen und damit rechnen, dass einem Stromleitungen oder Verkehrsverbindungen natürlich unterbrochen werden.
Also Stromausfälle, Verkehrsverbindungen unterbrochen werden, damit die Versorgung auch beeinträchtigt wird. Das heißt, das Ereignis ist ziemlich sicher nicht am Montag vorbei. Es ist der Regen dann hoffentlich vorbei. Aber die Nachwirkungen, wenn es zu Überschwemmungen, Muren oder sonstigen Schäden kommt, wird uns sicher länger beschäftigen.
Und vor allem, man ruft dann vielleicht auch öfter mal an und fragt einmal nach, wie es dem anderen geht oder möchte sich erkundigen. Also wie belastungsfähig ist denn unser Handynetz?
Grundsätzlich schon sehr belastungsfähig, aber wenn das großflächig ein Ereignis geben würde und alle dann halt versuchen anzurufen, dann kann es durchaus zumindest lokal oder regional auch zu Beeinträchtigungen kommen. Das heißt, dass man nicht vielleicht immer gleich durchkommt, aber ich glaube, da muss schon viel dann schief gehen.
Vielen Dank, Herbert Zauruck, für den Besuch.
Danke auch.
Dankeschön.
Und natürlich auch für die Warnungen, die wir dann nochmal durchgesprochen haben und auch die guten Tipps, die es gibt, wie man sich vorbereiten kann.
Und das ganze Interview können Sie wie immer auch nachsehen auf puls24.at. Ja, und die Regenmengen der nächsten Tage, die sind durch das extrem warme Mittelmeer größer als bei jedem anderen Adriatief. Grüne Klimaschutzministerin Leonore Gehwessler bringt da heute diese dramatische Wetterlage in Zusammenhang mit dem notwendigen Klimaschutz.
Eines zeigt sich halt schon, wir kommen aus einem Sommer der Extreme, am Sommer der extremen Hitze, der extremen Trockenheit, jetzt am Sommer oder im Herbst der extremen Niederschläge. Wir hatten Unwetter- und Murenabgänge schon das ganze Jahr. Es zeigt einfach, wenn wir hier nicht weiter ambitionierten Klimaschutz machen, dann sind wir irgendwo in einer Situation, wo wir nicht mehr zusammenräumen können, weil die Zerstörung zu arg wird. Und deswegen sollte auch das ein Weckruf sein für ambitionierten Klimaschutz auch weiterhin.
Ambitionierter Klimaschutz.
So ist das. Und bei uns ist jetzt auch Puls24 Politikanalystin Manuela Reidl. Und wir haben sie auch schon ein bisschen mitbekommen. Es wird da oft vermischt, beziehungsweise wenn eben solche extremen Wetterphänomene auftauchen und die ja auch dem Klimawandel geschuldet sind, das wissen wir ja auch von der Wissenschaft, dann gibt es eben Aussagen auch von Politikern und Politikerinnen diesbezüglich, die sich dazu äußern und das vielleicht auch ein bisschen für den Wahlkampf nutzen. Kann man das so sagen? Ja. Also ist das jetzt von Gehwessler auch einfach schon vorbeugend für die Nationalratswahl?
100%. Es nützt aber halt nicht allen Parteien. Natürlich nützt es den Grünen, denn die beste Versicherung gegen solche Extremwetterereignisse wäre mehr Klimaschutz. Den muss man natürlich global machen und nicht nur in Österreich, Logo. Aber was wir auch in Österreich machen könnten, um solche Hochwasserschäden zu vermeiden, wäre weniger Boden versiegeln, Flüsse und so weiter renaturieren, also aus den Verbauungen herausholen, mehr Flächen erhalten, wo Wasser absichern kann, was nicht luft- und wasserdicht versiegelt ist. Und das nutzt natürlich so wenige Tage vor der Wahl, besonders den Grünen, die das immer trommeln, ja, die immer sagen, Bodenschutzstrategie hätten wir braucht, für Renaturierung haben wir auf EU-Ebene gestimmt, obwohl die ÖVP dagegen war. Wem schadet's? Naja, vor allem den Parteien, die diese schützt das Klima, wasch mir den Pelz, aber mach mich dabei nicht nach Strategie fahren. Die FPÖ hat damit weniger ein Problem, die sagt ja ihren Anhängern auch, also wenn am Klimawandel überhaupt ein Mensch schuld ist, dann eher die Chinesen. Bloß da haben wir es, die hat es natürlich da leichter. Die ÖVP, die zwar sagt, man muss Klimaschutz ernst nehmen, aber dann die Bodenschutzstrategie zum Beispiel ablehnt, die hat es da besonders schwer. Oder auch Parteien wie die NEOS, die Staatseinnahmen zurückfahren wollen, wo hier die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das Geld werden wir brauchen, eben unter anderem für Klimaschutzmaßnahmen.
Kann man da jetzt sagen, dass das, wenn das doch Wahlkampfthema auch sein wird und wenn wir jetzt die katastrophalen Auswirkungen vielleicht sehen in den nächsten Tagen, das wird immer knapper hin zur Wahl, kann das konkrete Auswirkungen auch haben, politische Folgen haben? Eine Hochwasserkatastrophe, sollte sie groß werden?
Das sind nie nur Naturereignisse. Das sind vor allem Naturereignisse und natürlich auch menschliche Schicksale, über die wir dann berichten müssen. Aber sowas ist auch immer hochpolitisch. Zum Beispiel haben Hochwasser und PolitikerInnen, die sich in solchen Unwetterszenarien inszeniert haben, schon Karrieren gekostet und zerstört. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns alle über die politische Ebene, weil man unter Umständen staatliches Geld in die Hand nehmen muss, um öffentliche Infrastruktur wieder aufzubauen, um, weiß ich nicht, Bauern zu unterstützen, wenn Ernteausfälle drohen aufgrund solcher Vorkommnisse, wenn man den Katastrophenfonds auffüllen muss für besonders betroffene Gebiete, da ist schon eine Regierung in die Luft geflogen, werden wir vielleicht gleich drüber reden, wegen solcher Themen. Und natürlich muss man dann auch wieder den Föderalismus anschauen und sagen, was passiert denn eigentlich in den einzelnen betroffenen Gemeinden? Welche Nachlässigkeiten gibt es da beim Bodenschutz oder bei der Raumordnung generell?
Ja, ich würde sagen, wir bleiben auch noch weiterhin bei dem Thema. Vielleicht kannst du uns eben jetzt ein paar Beispiele nennen, wo eben diese Inszenierungen von Politikern und Politikerinnen in Katastrophengebieten auch komplett misslungen sind. Du hast ja schon angesprochen.
Ja, also das ist natürlich eine heikle Aufgabe. Du kannst als Spitzenpolitikerin oder als Mensch in einer Verantwortungsposition, in einer politischen nicht ins Katastrophengebiet fahren. Das würden dir die Leute als Desinteresse auslegen. Aber manches Mal geht sowas eben schief. Beispiel aus Österreich 1997, Viktor Klima, damals SPÖ-Bundeskanzler, lässt sich per Helikopter ins niederösterreichische Hirtenberg einfliegen und sich dann ablichten als quasi Macher mit Gummistiefeln im Hochwasser. Das ist wie ein Bumerang zurückgekommen. Das hat ihm einfach keiner abgenommen. Plus man kannte die rundherum Geschichte, Stichwort mit dem Helikopter eingeflogen. Zweites Beispiel aus Deutschland aus 2021. Armin Laschet, damals der große Mann der CDU, CDU-Chef, die CDU ist die Schwesternpartei der ÖVP in Deutschland, der war Kanzlerkandidat der CDU damals und ist zu Hochwassern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gefahren. Dort hat dann der Bundespräsident eine Rede gehalten und er wurde dabei fotografiert, wie er während der Rede minutenlang gelacht hat. Dieses Foto mit diesem Lachen hat ihn mehr oder weniger seine Karriere gekostet oder zumindest seiner politischen Karriere einen schweren Dämpfer versetzt. Danach war Bundestagswahl in Deutschland. Da hat unter seiner Führung, unter seiner Spitzenkandidatur die CDU das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren. Oder Beispiel Nummer 3, George W. Bush. 2005, Hurricane Katrina, George Bush braucht 3 Tage, um seinen Urlaub abzubrechen. Dann funktioniert das Katastrophenmanagement nach dem Hurricane überhaupt nicht. Da musste er sich auch vor der US-amerikanischen Öffentlichkeit entschuldigen. Das hat seiner Karriere deshalb keinen Knick gebracht, weil es ein Jahr nach der Wahl war, zu seinem großen Glück.
Wir haben in der Zusammenfassung auch von manchen Statements aus von PolitikerInnen aus Hochwasserkatastrophen und natürlich aus den Tagen danach für Sie zusammengestellt. Schauen wir uns das kurz einmal an, Manu.
Das zeigt auch dieses gute Miteinander, gerade in den Bundesländern strukturiert mit dem Katastropheneinsatz und Katastrophenschutz. Und der Bund wirkt mit seinen Kräften, mit dem österreichischen Bundesheer.
Ich möchte natürlich allen auch persönlich Betroffenen mein Mitgefühl ausdrücken und auch zusichern und heute ein Versprechen geben, nämlich dass wir als Bundesregierung mit den Mitteln des Katastrophenfonds alles tun werden, um rasch und vor allem unbürokratisch zu helfen.
Also für uns ist ganz entscheidend, dass die Menschen sich jetzt Sorgen machen, die verzweifelt sind, die nicht wissen, wie es weitergeht, dass sich die darauf verlassen können, dass jetzt alle an einem Strang ziehen, dass die Landesregierung, die Bundesregierung, alle Parteien hier zusammenhelfen.
Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir dem Katastrophenschutz, dass wir der Wildbach- und Lawinenverbauung entsprechende finanzielle Mittel auch einräumen.
In der morgigen Regierungssitzung werden wir zunächst einmal als ersten Schritt 10 Millionen Euro als einen Rahmen festlegen und beschließen.
Da hören wir nämlich in diesen vielen Statements ganz viel über riesige Summen.
Koste es, was es wolle im Katastrophenfall.
Haben natürlich immer auch Auswirkungen auf den Staatshaushalt und besonders jetzt ein brisantes Thema, wo wir wissen, wie hakelig es um unser Budget steht, wenn es heißt, ein Sparpaket kommt. Und wenn es jetzt eine Katastrophe kommt, na danke.
Im aktuellen Fall können wir keine Prognosen treffen, jedenfalls nicht seriös, wie viele Schäden das wirklich anrichten wird. Wir wissen, es kommen höchstwahrscheinlich große Wassermassen auf uns zu. Wir wissen, alles in der Alarmbereitschaft. Wir wissen, in bestimmten Gebieten Österreichs ist die Bevölkerung gewarnt. Aber wir haben schon Fallbeispiele, zum Beispiel vom Jahrhunderthochwasser 2002, wo Schäden in Milliardenhöhe entstanden sind, wo es ja auch Todesopfer zu beklagen gab sogar und wo damals Bundeskanzler Wolfgang Schüssel von der ÖVP gesagt hat, okay, passt, wir müssen den Katastrophenfonds auffüllen, wir blasen deshalb die bereits geplante Steuerreform ab. Die Regierungsmitglieder der FPÖ, mit der er damals koaliert haben, die haben ihn dabei unterstützt und das hat den Landeskaiser von Kärnten, Jörg Haider, der, wie wir wissen, der Schattenmann in der Regierung war, obwohl er gar nicht in der Bundesregierung war, so erzürnt, dass diese Steuerreform und diese Erleichterungen der Steuern für die Bevölkerung verschoben wird, dass die FPÖ implodiert ist und sich in zwei Lager gespalten hat, das spätere BZÖ und der Rumpf, der damalige Rumpf der FPÖ. Also damals gab es sogar Neuwahlen, eben weil durch so eine Hochwasserkatastrophe so viel Steuergeld in den Katastrophenfonds geschossen worden ist, dass die Regierung sagen musste, gut, andere geplante Vorhaben, die wir euch schon versprochen haben, müssen verschoben werden. Und da ist der politische Streit in Neuwahlen geendet. Also auch so weit kann es kommen. Das ist natürlich eine einzigartige Situation, der Sonderparteitag von Knittelfeld bei der FPÖ. Aber ganz abwegig sind solche Streitereien auch in der jetzigen Situation nicht.
Aber eines ist klar, es wird solche Situationen, wie wir sie wahrscheinlich in den nächsten Tagen erleben werden, hoffentlich nicht in dem Ausmaß, aber wir haben sie in den letzten Jahren schon erlebt, öfter geben, auch dem Klimawandel geschuldet. Das sagt auch der Experte und dementsprechend wird es natürlich auch immer teurer für die Bevölkerung.
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, haben wir das Jahrhunderthochwasser 2002 erlebt. Da waren die Schäden 300 bis 400 Millionen. Jetzt haben wir in den letzten Jahren Durchschnittsschäden in der Höhe von 1 Milliarde. Was in den letzten Jahren signifikant auffällt, ganz besonders auffällt, ist, dass es kein Großevent gibt. Jahrhunderthochwasser 2002, viele erinnern sich vielleicht nicht mehr, weil sie zu jung sind, aber das war in der Region Kamp-Donau, das war ein singulärer Ort, extrem starke Niederschläge, Hochwasser an einem Ort. Mittlerweile haben wir Schäden quer durch das Bundesgebiet von April bis Oktober, November. Das heißt, eine Reihe von kleineren Events, lokalen Ereignissen, die sich summieren. Und wir haben in den letzten Jahren Schäden, wie gesagt, im Durchschnitt von 1 Milliarde.
Aber solche Situationen, Manu, bringen ja nicht nur die Bundesregierung unter Druck, oder?
Nein, also wir reden in solchen Situationen dann, wenn einmal die gröbsten Schäden aufgeräumt sind, immer in weiterer Folge auch über den Föderalismus und darüber, wer eigentlich was zu melden hat in der Raumordnung. Denn oft kommt ja dann ans Tageslicht, wir haben jetzt gerade auch den Herrn von der Versicherung gehört, dass immer noch Bauland gewidmet wird in sogenannten roten Zonen, wo man weiß, die sind hochwassergefährdet oder in anderen Gegenden Lawinenmuren oder so gefährdet. Aber wenn der Bürgermeister ja sagt, kann man dort bauen. Auch das Thema Bodenversiegelung, also Gewerbeparks, riesige Parkflächen davor und so weiter. All diese wichtigen Zukunftsfragen, die auch unmittelbar mit Schutz vor Hochwasser und Starkwetterereignissen zu tun haben, liegen in der Hand der Bürgermeister. Und die Rolle, die sie dabei spielen, ist teilweise recht unrühmlich. Also auch auf diese Debatte können wir uns auf jeden Fall wieder gefasst machen.
Es wird also jedenfalls extrem viel Budget gebraucht. Es wird auf jeden Fall extrem viel Mittel gebraucht, um mögliche Schäden abzuwehren. Wer ist denn da besonders gefordert jetzt in der nächsten Woche? Welche Behörden oder ist es die Regierung, die das vor allem betrifft?
Naja, also wie gefüllt der Katastrophenfonds ist, ist natürlich Sache der Regierung. Das einzumelden und die Kommunikationskette aufrechtzuerhalten, ist teilweise sogar in den Händen der vielen ehrenamtlich Tätigen. Ja, also wir werden das auch in den nächsten Tagen, da wird wahrscheinlich der fürs Ehrenamt zuständige Vizekanzler Werner Kogler wieder ausrücken und das loben. Wir werden wahrscheinlich wieder sehr, sehr dankbar sein, dass sehr, sehr viele helfende Hände in Österreich ehrenamtlich zur Verfügung stehen und ehrenamtlich dafür sorgen, dass jeder weiß, was er zu tun hat und jeder am richtigen Ort einsatzbereit ist. Denn ohne diese vielen ehrenamtlichen Helfer wären wir auch in einer solchen Situation aufgeschmissen. Wer dann tatsächlich noch zum Zug kommt, hängt tatsächlich, das können wir nicht seriös vorhersagen, dann von der tatsächlichen Lage ab. Wir wissen, dass auch das Bundesheer zum Einsatz kommen kann, also auch das muss jetzt in Bereitschaft sein. Aber es sind die Zivilschutzverbände, es sind die Bürgermeister, es sind die vielen freiwilligen Feuerwehren, die Berufsfeuerwehren. Und es geht vor allem darum, von den einzelnen Sektionen Österreichs bis in die Ministerien hinein die Kommunikationskette gut aufrechtzuerhalten, wenn tatsächlich.
Und genau das, wie es der Bundesfeuerwehrverbandssprecher Richard Berger gesagt hat, es ist eben ein Vorteil, dass ein so dichtes Netz hier besteht. Schauen wir mal, wie wir durch die Tage kommen. Manuel Reitl, jedenfalls vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, und wir sagen auch vielen Dank, liebe Zuseher und Zuseherinnen, fürs Einschalten.
Wir hoffen jedenfalls, dass das Unwetter in den kommenden Tagen nicht ganz so heftig ausfällt wie vorhergesagt und sagen einen Spruch, den wir seit Corona-Zeiten vielleicht nicht mehr so oft gesagt haben, bleiben Sie daheim.
Ja, und kommen Sie unbeschadet durch dieses Wochenende. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.
Schönen Abend.